Deutschlandfunk.
Hey, liebe History-Gemeinde. Hey zusammen. Bevor es richtig losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr Lust habt, uns mal wieder live zu sehen, wir sind ja immer wieder auf den Bühnen in der Bundesrepublik unterwegs, ne? Dann schreibt euch mal den 7. Mai auf. Am 7. Mai 2026 sind wir beim ARD Sounds Festival in Nürnberg. Und dafür könnt ihr Tickets kaufen auf www.ardsoundsfestival.de. Am 7. Mai in Nürnberg. Heute kommen die Touristen. Vor allem Windsurfer scheinen ziemlich scharf auf das Örtchen Dachla zu sein.
Also man sieht das einfach speziell für uns, für Windsurfen. Weil wir bieten Windsurfen an, geht das stetig aufwärts.
Erzählt ein deutscher Windsurflehrer in Dachla. Und falls ihr das noch nie gehört habt, Dachla, könnte das daran liegen, dass die Stadt mittendrin steckt in einem ziemlich oft vergessenen Konflikt.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History mit Markus Dichmann.
Wo heute die Touristen kommen, da kamen vor 50 Jahren die Marokkaner. Dachla liegt nämlich in der Westsahara und diese Westsahara ist ein von Marokko besetztes und annektiertes Gebiet. Aber ich sprach ja eben von einem vergessenen Konflikt. Denn gleichzeitig gibt es in der Westsahara noch die Demokratische Arabische Republik Sahara. Gibt es zumindest einige, die diese Republik schützen oder überhaupt erst etablieren wollen. Ihr merkt, da gibt es riesigen Gesprächsbedarf. Also bevor irgendjemand den nächsten Windsurf-Trip nach Dachla bucht, müssen wir uns heute mal um die Sache kümmern.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Grüß dich, Matthias.
Sei gegrüßt.
Dass diese Demokratische Arabische Republik Westsahara ausgerufen wurde, Matthias, darüber wollen wir heute sprechen. Ne? Das war im Februar 1976, also vor 50 Jahren. Was war damals los?
Naja, also wie bei allen afrikanischen Staaten hat ja die Kolonialzeit tiefe Spuren hinterlassen. 1893, du siehst schon, wir müssen ein bisschen zurückblicken. Und 1909 führte Spanien zwei Kriege, die im März 1912 in einem Vertrag von Fes und einem weiteren Vertrag mündeten. Daran wurde dann geregelt, dass die bis 1956 bestehenden Protektorate Spanisch-Marokko und Französisch-Marokko eingerichtet werden. Dabei bekam die Stadt Tanger zwar einen eigenen Status und der Sultan blieb formal Herrscher über Marokko, aber wesentliche Teile der Politik, zum Beispiel die Landesverteidigung oder die Außenpolitik, die wurden eben in Paris bzw. Madrid entschieden. Und gleichzeitig versucht, man könnte fast sagen logischerweise, Spanien und Frankreich ihre jeweiligen Einflüsse an der afrikanischen Mittelmeerküste auszuweiten. Und das wiederum führte am Beginn des 20. Jahrhunderts zu ernsthaften Konflikten mit dem Deutschen Kaiserreich, das den Einfluss vor allem Frankreichs zurückdrängen wollte.
Also Marokko mittendrin im Kolonialgeschehen im ausgehenden 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert. Und Marokko war zwischen Spanien und Frankreich aufgeteilt worden. Wir schauen ja heute bei Matthias besonders auf diesen spanischen Teil, denn aus dem sollte schließlich die Westsahara hervorgehen.
Genau. Und Spanien hat ja versucht, seinen Einfluss im gesamten Protektoratsgebiet durchzusetzen und auszuweiten. Deswegen begann 1921 ein weiterer Krieg. Spanien hatte dabei teilweise wirklich sehr hohe Verluste. Im Oktober, November 1921 wurden, so als Nebenbeibemerkung, Senfgas aus deutscher Produktion eingesetzt. Mhm. Und dieser Krieg, der endete 1926 mit der Zerschlagung der sogenannten Rif-Republik. Rif, das ist eine Kurzform gewesen für einen Berberstamm, nämlich den Rif-Kabilen. Nach diesem Krieg, der 12.000 spanische Opfer gekostet hat, installierte die Regierung in Madrid eine eigene Verwaltung im Land, was zur Folge hatte, dass die Bereitschaft, in der spanischen Armee Dienst zu tun, wegen der hohen Opferzahlen rapide abnahm. Und auch ansonsten hinterließen die spanischen Soldaten keinen guten Eindruck, denn interne Ermittlungen ergaben später Disziplinlosigkeiten, Prostitution und Glücksspiel.
Okay, wenn wir schon, Matthias, vom spanischen Militär sprechen, dann ist es ja eigentlich jetzt auch nicht mehr weit zum spanischen Putsch 1936, nämlich haben wir auch schon mal in einer Stunde History drüber gesprochen, dem Putsch von Francisco Franco und der Errichtung einer Diktatur in Spanien. Und auch da spielte Marokko eine erhebliche Rolle.
Naja, man kann, wenn man es möchte, sogar sagen, dass der Putsch 1936 in Spanisch-Marokko begann. Denn Franco wurde von der 1936 gewählten linken Regierung auf die Kanaren geschickt, aber das hinderte ihn nicht daran, von dort eben aus den Putsch zu organisieren. Der begann 1936 und endete 1939 mit einem Sieg der Putschisten. In diesem Krieg kämpften etwa 70.000 Muslime aus Marokko und Algerien, von denen rund 11.000 gestorben sind. Man hatte sie mit Geld und vor allem der Aussicht auf eine spanische Staatsbürgerschaft gelockt. Francos Diktatur dauerte bis 1975. Aber das Anwachsen einer arabisch-nationalistischen Unabhängigkeitsbewegung konnte er eben nicht verhindern.
Francos Diktatur dauerte bis 1975. Das will ich hier vielleicht nochmal schnell unterstreichen, weil er dann verstarb. Ne? Darf man nicht vergessen, dass der Mann bis zu seinem Lebensende in Spanien regiert hat. So, und dann, Matthias, nur ein paar Monate später, nach seinem Tod, nach Francos Tod, wird die Demokratische Republik Westsahara ausgerufen. Da wären wir jetzt angekommen. Da war plötzlich sehr viel Dynamik in der Region.
Ja, wir gehen da auch gleich näher noch drauf ein in der Sendung, aber hier schon mal so ein paar Eckdaten. Seit 1960, dem sogenannten afrikanischen Jahr, kam es zum Rückzug der europäischen Kolonialmächte vom afrikanischen Kontinent. 1956 war schon Marokko von Frankreich unabhängig geworden. Deshalb kam die Frage, was mit der Westsahara geschehen soll, vor den Entkolonialisierungsausschuss der Vereinten Nationen. Und von da kam dann das Signal, den Menschen das Recht auf Selbstbestimmung zu gewähren. Aber Marokko wollte ein Groß-Marokko einrichten, was Mauretanien und eben den Westen Algeriens eingeschlossen hätte. Spanien erklärte sich zu einem Referendum bereit, zögerte aber mit der Durchführung. Und das wiederum führte zur Gründung der bewaffneten Befreiungsbewegung Frente Polisario. Und der Kampf um die Befreiung Westsaharas begann.
Ja, das war der Schnelldurchlauf, wie Matthias eben gesagt hat. Schnelldurchlauf, was im Jahr 1976 und zuvor geschehen ist. Aber wir wollen es nochmal ausführlicher und langsamer durchgehen. Und zwar mit Journalist Alfred Hackensberger, der für die Welt schreibt, schon lange aus Marokko und der Region berichtet. Und Herr Hackensberger dort auch selbst lebt in Marokko, ja?
Ja, genau.
Wo denn genau, wenn ich fragen darf?
Im Tanger, genau. Seit mehr als 25 Jahren.
Ah, okay, bestens. Also die Region, wie ich gesagt habe, kennen Sie gut. Als die Spanier den Griff um die Westsahara lockern, Herr Hackensberger, da schaut dieses noch junge Königreich Marokko ziemlich genau hin und möchte sich die Westsahara einverleiben. Vielleicht fangen wir mal wirklich ganz vorne an. Warum überhaupt?
Warum überhaupt? Weil Marokko das schon seit ewigen Zeiten als eigenes Staatsgebiet versteht. Und ja, schon ein, sag mal, ein Sultanat war oder ein Staat seit dem 8. Jahrhundert. Und dazu gehörte auch Teile der Westsahara, beziehungsweise das war, sagt man, ein vernachlässigtes Gebiet, weil es eben Wüstengebiet war und kaum besiedelt war und genau von Stämmen besiedelt war. Und die Marokkaner haben eben das nach dem Rückzug der Spanier als eigenes Staatsgebiet angesehen.
Ist es nur dieses, sagen wir mal, eigene historische Selbstverständnis, da eine Regionalmacht zu sein, der dieses Stück Sahara gehört, oder gab es noch irgendwelche anderen Interessen vielleicht?
Nee, ich denke mir, in erster Linie geht es da um nationale Interessen und natürlich ging es auch natürlich um Bodenschätze, um Phosphat natürlich, die es dort gibt, das ist klar. Aber gleichzeitig, ich meine, das darf man ja nicht vergessen, wenn man also über diesen Konflikt spricht, ja, ist ja in einer bestimmten Zeit auch entstanden, in der eben der antikolonialistische Kampf oder der antiimperialistische Kampf sehr populär war, beziehungsweise wichtig war. Der hat ja die Welt dominiert damals und die Welt war zweigeteilt, ne? Und es gab einen Kalten Krieg. Und da kommen natürlich auch hinzu politische Interessen, dass man dann mit einem Gebiet, das gerade mal von 80.000 Menschen bewohnt ist und dann von einer Befreiungsorganisation, die damals linksgerichtet, marxistisch ausgerichtet war, dass das natürlich ein Staat, der westlich orientiert ist, dass der sich natürlich das auch politisch nicht bieten lässt, zumal eben diese Befreiungsorganisation eben auch von Algerien unterstützt wurde, die damals eben zum Sowjetblock gehörte. Und das ist ein Kontext, der natürlich den ganzen Konflikt geprägt hat.
Diese Befreiungsorganisation, die Sie jetzt schon angesprochen haben, Herr Hackensberger, das ist natürlich die Frente Polisario, die ganz andere Pläne hatte für die Westsahara. Können Sie uns die Frente Polisario mal erklären? Was ist das für eine Gruppe?
Das ist eine dieser vielen Befreiungsorganisationen, die damals überall den Kolonialismus oder den Imperialismus bekämpfen wollten und eben einen eigenen unabhängigen Staat haben wollten. Und wie sagt man, zur internationalen Front gehörte, die es damals überall gab. Wir kennen das ja selber noch aus Deutschland mit der Roten Armee-Fraktion, mit den Roten Brigaden, überall von palästinensischen Befreiungsorganisationen und so weiter. Und in diesem Rahmen muss man diese Gruppe sehen. Und die war halt damals sehr stark marxistisch oder eher stalinistisch ausgerichtet, die auch nicht allein überleben hätte können, wenn es nicht da Wehren gegeben hätte, die es eben ausreichend finanziert und bewaffnet hätte.
Das wollte sich, haben Sie ja gerade auch gesagt, Marokko so nicht bieten lassen. Und vielleicht wäre das eine gute Stelle, Herr Hackensberger, mal zum Grünen Marsch zu kommen. Vielleicht könnten Sie uns von dem einmal erzählen. War ja im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, der marokkanische Versuch, einfach Fakten zu schaffen in der Westsahara.
Genau, das kann man sagen. Und dann eben auch noch mit diesem Volksnimbus, dass man eben nicht das Militär vorausschickt, sondern dass man dann einen Marsch des Volkes organisiert. Und das muss ja ein Riesen Rummel gewesen sein. Da sind dann eben die Leute losmarschiert im Norden bis nach runter in die Sahara und überall haben sich neue Leute angeschlossen mit Trommeln und ich weiß nicht was alles, um so den Eindruck eben entstehen zu lassen, das ist letztendlich die eine Volksentscheidung und nicht eine Entscheidung eines Staates, sondern das marokkanische Volk will sein eigenes Land wieder zurückhaben von den Spaniern. Mhm.
Im Februar 1976, da zieht sich Spanien dann ja wirklich endgültig aus der Westsahara zurück. Ist das im Grunde dann auch der Beginn eines Bürgerkriegs und einer extrem, ja sagen wir, instabilen Region bis heute?
Ja klar, ich meine, da ist dann der Befreiungskampf eigentlich losgegangen und dann gab es eben diesen militärischen Konflikt zwischen Marokko und der Frente Polisario bzw. Algerien. Algerien dann, das algerische Staatsgebiet als Rückzugsgebiet der Polisario zur Verfügung gestellt hat. Und dieser Konflikt wirkt natürlich bis heute weiter und hat auch dazu geführt, dass zwischen Algerien und Marokko bis heute unglaublich verhärtete Fronten herrschen und die immer wieder zu neuen Konflikten führen, sei es, der Flugverkehr wird abgebrochen, es wird militärisch gedroht, es gibt irgendwelche Zwischenfälle, die aber mittlerweile vereinzelt vorkommen. Ja.
Eine Sache würde ich dann gerne noch mit Ihnen klären, die wir heute vielleicht an der Stelle mal ansprechen sollten. Nämlich als Spanien rausgeht aus der Westsahara, geht ein erheblicher Teil dieses alten Protektorats ja nicht an Marokko, sondern an Mauretanien. Da gibt es ja sozusagen noch einen Spieler in der Region, den südlichen Nachbarn, auch ein riesiger Flächenstaat und natürlich auch bis heute noch existent. Aber Mauretanien zieht sich irgendwann zurück aus diesem Konflikt. Warum?
Ja, das scheint irgendwie gewesen zu sein, weil sie diesen militärischen Konflikt mit der Polisario nicht weiterführen konnten. Mauretanien ist auch heute noch ein sehr armes Land, damals glaube ich noch wesentlich schlimmer und sie konnte sich diesen Krieg nicht mehr leisten und wollte ihn halt auch nicht mehr führen. Und was dann zu einem Friedensvertrag, glaube ich, 1979 mit der Polisario geführt hat. Das ist der eigentliche Grund dafür.
Das heißt, Mauretanien hat diesen Kampf gegen die Polisario eigentlich verloren?
Ja, sie konnte ihn nicht mehr weiterführen. Ich glaube, nicht verloren, aber sie konnte ihn nicht mehr weiterführen und vor allen Dingen nicht gegen eine Guerilla-Armee, die von einem hochmilitarisierten Land wie Algerien eben unterstützt wird. Da hat natürlich Mauretanien keine Chance dagegen.
Reporter und Journalist Alfred Hackensberger bei uns in einer Stunde History über die Westsahara. Danke fürs Gespräch, Herr Hackensberger.
Ja, danke Ihnen.
Ja, und jetzt kennt ihr dank Herrn Hackensberger diesen Konflikt etwas besser, den Konflikt in der Westsahara und um die Westsahara. Aber wir können uns die Anfänge dieses Konflikts auch nochmal leibhaftig anhören. Denn Esther Körfgen hat für eine Stunde History im Archiv gekramt.
6. November 1975. In der marokkanischen Wüste rund um Tafaya setzt sich ein endlos langer Konvoi aus Tausenden von Lkw in Bewegung. Auf ihren Ladeflächen 350.000 Marokkaner. Die meisten sind Männer. In der einen Hand eine rote Fahne, in der anderen einen Koran. Sie wollen über die Grenze der Westsahara und ein gutes Stück hinein in die Kolonie Spanisch-Sahara. Marokkos König Hassan II. Steckt dahinter. Er hat den Konvoi einen Tag zuvor medienwirksam angekündigt.
Morgen, so Gott will, wird der grüne Marsch gestartet werden. Morgen, so Gott will, werdet ihr einen Teil eures Territoriums betreten, den Sand eurer Sahara berühren und den Boden eures geliebten Heimatlandes umarmen.
Der Grüne Marsch, ein als friedliche Massendemo getarnter Coup, um Druck auf Spanien auszuüben, damit es seine Kolonie Westsahara an Marokko abgibt. Marokko erhebt schon lange Anspruch auf die Region. Schließlich hätten Führer der Sahraoui einst dem marokkanischen Sultan Loyalität geschworen. Den eigentlichen Bewohnern der Westsahara droht der König.
Wenn sie uns aufhalten wollen, werden wir sie verspeisen.
Erst als Spanien Verhandlungen zusagt, lässt Hassan den Marsch beenden. Was niemand mitbekommt, die marokkanische Armee marschiert mit Truppen weiter östlich in die Westsahara ein. Doch sie stoßen auf den Widerstand der Sahrauis, die sich in der Befreiungsbewegung Frente Polisario organisiert haben. Die Bewohner fliehen zu Tausenden.
Wir wurden immer weitergetrieben, heimatlos, rechtlos. Viele von uns wurden ermordet, die Frauen misshandelt.
So erinnern sich die Frauen später. Für das, was sie erzählen, gibt es keine unabhängigen Belege, nur Augenzeugenberichte.
Wir flohen nach Osten zur Befreiungsbewegung. Als die Marokkaner herausfanden, dass wir uns an bestimmten Stellen gesammelt hatten, kamen sie mit französischen Flugzeugen, um Phosphor- und Napalmbomben auf uns abzuwerfen. 25.000 wehrlose Sahrauis sind so ermordet worden. Fast nur Frauen und Kinder.
Weder gibt es internationale Kritik, noch greift die Kolonialmacht Spanien ein. Diktator Franco liegt im Sterben. Man will keinen Krieg, setzt sich lieber an den Verhandlungstisch. Und einigt sich schon eine Woche später. Spanien soll bis Ende Februar die Westsahara an Mauretanien und Marokko abtreten. Was es dafür bekommt? Aktienanteile an der Phosphatmine Boukra und Fischfangrechte vor der Küste der Westsahara. Dabei hatte es so ausgesehen, als sollte die Westsahara nach fast 100 Jahren spanischer Kolonialherrschaft endlich unabhängig werden. Seit Jahren hatten die UN die Spanier aufgefordert, den Sahrauis das Selbstbestimmungsrecht zu geben. Gerade erst hatte der Internationale Gerichtshof entschieden, die Bevölkerung der Westsahara soll in einem Referendum über ihre Zukunft entscheiden. Doch von all dem ist nun in dem Vertrag keine Rede mehr. Stattdessen dringen marokkanische und mauretanische Soldaten tief in die Westsahara ein. Die Bewohner fliehen in Richtung Algerien.
Die Marokkaner haben damals sahrauische Kinder vor den Augen ihrer Mütter mit ihren Bajonetten regelrecht abgeschlachtet. Sie haben uns gezwungen, unser Land zu verlassen. Frauen, die schwanger waren, Frauen mit kleinen Kindern und Frauen, die krank waren. Alle mussten das Land verlassen, weil die marokkanischen Truppen mit unbeschreiblicher Brutalität gegen uns vorgegangen sind.
27. Februar 1976, abends in Bir Lelu, einem kleinen Ort in der Westsahara mit weißgetünchten Häuschen. Einen Tag bevor die spanischen Truppen die Westsahara endgültig verlassen, versammeln sich fast 1000 Menschen unter dem sternenklaren Himmel. Darunter angesehene Stammesälteste der Sahrauis und viele bewaffnete junge Männer, Kämpfer der Befreiungsbewegung Frente Polisario. Sie hissen die Nationalflagge der Westsahara und verabschieden eine Unabhängigkeitserklärung.
Verkündet das Volk der Sahara der Welt die Geburt eines freien, unabhängigen, souveränen Staates. Er wird von einer demokratischen, auf die arabische Einheit gerichteten, progressiven islamischen Staatsmacht getragen und nennt sich Demokratische Arabische Republik Westsahara.
Esther Körfgen über Marokko, die Sahraui, die Westsahara und einen über 50 Jahre alten Konflikt in einer Stunde History. Und wie immer in solchen Konflikten sagt der eine das und der andere das. Gibt es verschiedene Narrative, wie man auch sagen könnte, was da eigentlich genau vor sich geht in diesem Konflikt? Und Matthias, das ist jetzt in der Westsahara nicht anders.
Ja, das kann man genauso sagen. Die eine Seite, also Marokko, gibt vor, die eigene auf dem Gebiet Westsaharas lebende Bevölkerung zu schützen. Und die andere Seite, also die Sahraui, die ursprüngliche Bevölkerung Westsaharas, behauptet, unter einer immer noch nicht beendeten Entkolonialisierung zu leiden. dem ist nun wirklich schwer, von außen beizukommen, weil beide Seiten auf ihren Sichtweisen beharren und eine Lösung bis heute eben nicht erreicht ist. Der Einsatz für die eigene Bevölkerungsgruppe in einem anderen Staat ist nicht nur hier, sondern auch in der Ukraine, wo im Donbass viele Russen leben, oder in Estland, wo im Grenzgebiet ebenfalls viele Russen leben, oder historisch im Jahr 1938 im sogenannten Sudetenland in der Tschechoslowakei, wo viele Deutsche leben. All das waren Gründe für Kriege oder Invasionen und Annexionen gewesen.
Und ganz nebenbei habe ich diesen Windsurfer am Anfang jetzt nicht nur zum Witz eingespielt. Es gibt nämlich, wie immer eigentlich, noch so ein paar andere Konfliktlinien in der Westsahara. Beim Windsurfer geht es um Tourismus, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, geht es auch ums Geld.
Ja, und zwar um wirtschaftliche Ressourcen, die dort liegen. In den Gebieten, die Marokko beansprucht und in der Westsahara, liegt das weltweit größte Phosphatvorkommen. Das ist wichtig für die Herstellung von Düngemitteln. An der Küste gibt es große Fischbestände, die Marokko mit einem Handelsabkommen mit der EU verwertet.
Und man kann das surfen an der Küste nebenbei.
Das haben wir ja eben gehört. Und die Sahrawi argumentieren, dass Rohstoffe und eben auch Fischbestände nicht ohne ihre Zustimmung gewonnen und sogar natürlich auch nicht verkauft werden dürfen. Das im Übrigen ist in Übereinstimmung mit einer UN-Resolution mit der Nummer 1803 aus dem Jahr 1962, die allen Völkern das Recht zuspricht, Zitat, über die natürlichen Ressourcen ihres Gebietes zu verfügen und sie zu nutzen, um ihre Entwicklung und ihr Wohlergehen zu sichern. Zitat Ende. Also, es gibt genügend Konfliktpotenzial in und um Westsahara.
Ja, und ihr merkt, viele dieser Konfliktlinien sind auch rechtlicher bzw. völkerrechtlicher Natur, weshalb es gut ist, dass sich auch mal ein Anwalt der Sache angenommen hat. Azadin Kario nämlich hat es getan, Rechtsanwalt aus Essen, und rausgekommen ist eine 126 Seiten starke Argumentation mit dem Titel Westsahara-Konflikt, Autonomie als Sieg der Vernunft. Hallo, Herr Kario.
Hallo, ich grüße Sie.
Vielleicht sollte man zu Anfang nochmal dazu sagen, Herr Kario, dass Ihr Opa, Ihr Großvater aus Marokko kam, ne? Stimmt.
In der Tat. Mein Großvater stammt aus Marokko. Er gehörte damals sogenannten angeworbenen Gastarbeiter an.
Und Sie dann in dritter Generation jetzt inzwischen?
Ich gehöre der dritten Generation an, meine Kinder der vierten Generation.
Wir haben jetzt schon einige Boxen hier gerade aufgemacht, Herr Kario. Einige Boxen voll mit Konflikten zwischen Marokko und denjenigen, die eine unabhängige Westsahara sehen wollen. Ich würde vielleicht von Anfang erstmal offen fragen wollen, welche ist denn aus Ihrer Sicht, welche dieser Boxen, welche Konfliktlinie die problematischste?
Also zunächst, wenn man sich den Konflikt anschaut, dann wird man feststellen, dass es eine Zeit vor dem 31. Oktober 2025 gibt und eine Zeit danach. Denn seit dem 31. Oktober 2025, vor einigen Monaten, gab es eine neue Resolution des UN-Sicherheitsrats, die bisherige Position klar darlegt, beziehungsweise es insgesamt eine Verschiebung zugunsten der marokkanischen Position auf internationaler Ebene zu betrachten ist.
Wieso? Was ist in dieser Resolution festgehalten?
Die Resolution besagt, dass grundlegende oder als einzig legitime Verhandlungsgrundlage nur noch eine Autonomielösung für das Gebiet in Betracht kommt. Also Lösungen außerhalb des Autonomiegebiets innerhalb des Staatsverbandes Marokkos werden international abgelehnt.
Okay, also um es nochmal festzuhalten, die tatsächliche Unabhängigkeit einer Republik Westsahara ist damit eigentlich vom Tisch?
Absolut. Wenn man sich das historisch anschaut, dann stellt man fest, dass die von der Polisario ausgerufene sogenannte Republik von Anfang an eine Totgeburt war. Es gab nie eine internationale Anerkennung. Kein einziges europäisches Land hat diesen ausgerufenen Staat jemals anerkannt. Auch kein nordamerikanisches Land. Es gab wenige Staaten, die diesen Staat zunächst anerkannten, jedoch später die Anerkennung zurückgezogen haben.
Aber 40 Staaten etwa waren es doch schon, die Sie anerkannt haben.
Mittlerweile sind keine 40 Staaten mehr. Es werden immer weniger mit der Zeit. Ich glaube, die Anzahl, die kann man sich heute an einer Hand abzählen. Es handelt sich vorwiegend um diktatorisch geführte Staaten, kleine Staaten aus Afrika, die natürlich durch gewisse Spenden aus Algerien dazu verleitet wurden, diesen Pseudostaat anzuerkennen.
Aber wie würden Sie das denn dann rechtlich beurteilen? Weil letztlich sagt ja das Völkerrecht, dass jedes Volk eben das Recht hat, über die eigene Souveränität zu bestimmen. Und es geht ja hier auch durchaus um Ressourcen in der Westsahara. Wir haben auch schon von Öl und Gas gehört, von den Fischereivorkommen, von der Atlantikküste. Wie würden Sie das rechtlich beurteilen, wenn jetzt sogar die UN zum Schluss kommt, naja, eine andere Lösung als eine Autonomie innerhalb Marokkos geht gar nicht?
Die heute herrschende Auffassung im Völkerrecht lehnt ein Sezessionsrecht ethnischer und sonstiger Minderheiten auf Grundlage der Selbstbestimmung ab. Das muss man erstmal festhalten. Hier steht nämlich das defensive Selbstbestimmungsrecht des gesamten Staatsverbandes, also hier des Königreichs Marokkos einerseits und das offensive Selbstbestimmungsrecht einer Volksgruppe andererseits gegenüber. Mhm. Und die ganz überwiegende Ansicht unter den Völkerrechtlern räumt der territorialen Integrität eines Staates, hier Marokko, also dem Bestandsschutz von Staaten und Staatsverbänden in ihrer gegenwärtigen Form den Vorrang gegenüber dem Streben nach eigener Staatlichkeit ein. Auch in tatsächlicher Hinsicht ist ein selbstständiger Staat auf dem Gebiet der Westsahara von vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn das Völkerrecht stellt ganz hohe völkerrechtliche Anforderungen, insbesondere im Interesse der Stabilität der internationalen Beziehungen. Damit ist gemeint, dass eine Regierung in der Lage sein muss, ein Gebiet und ein Volk zu regieren und tatsächlich zu regieren und die Kontrolle umfassend auszuüben und vor allen Dingen auch die Einhaltung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zu gewährleisten. Dazu ist die Polisario oder war die Polisario bisher nicht in der Lage. Das wird sie auch in Zukunft nicht machen können. Und am Ende hätten wir es dann mit einem sogenannten Failed State zu tun, mit einem gescheiterten Staat, den kein Mensch, insbesondere nicht die Europäer oder die Amerikaner, in diesem Gebiet haben möchten.
Ja, in einem weiteren Failed State hätte keiner Interesse. Da haben Sie wahrscheinlich recht, Herr Cario. Aber irgendwie muss es doch da eine Veränderung in der Einschätzung der Situation gegeben haben. Immerhin hatte die UN ja mal die MINURSO-Mission eingerichtet, also um es nochmal auszusprechen, eine Mission, die dem Namen nach eine Mission für ein Referendum in der Westsahara sein sollte. Hat die UN also da auch ihre Einschätzung irgendwo geändert und dieses Referendum ad acta gelegt?
Mittlerweile ja. Also das Thema Referendum gehört absolut der Vergangenheit an. Das ist Schnee von gestern. Die internationale Gemeinschaft möchte davon nichts mehr wissen. Aus zutreffenden Gründen. Allerdings konnte es zwischen den Konfliktparteien bisher keine Einigung darüber geben, wer abstimmungsberechtigt ist. Also welche Personengruppen tatsächlich an diesem Referendum teilnehmen konnten. Während die Polisario bisher den Standpunkt vertrat, dass lediglich Bewohner der Lager in Algerien stimmberechtigt sein könnten, war Marokko der Auffassung, dass alle Sahrauis, also auch diejenigen, die auf dem marokkanischen Staatsgebiet leben, dieses Recht in Anspruch nehmen könnten. Ein kurzes Beispiel. 2016, also vor genau 10 Jahren, verstarb der sogenannte Polisario-Führer und in Anführungszeichen Präsident der Sahrauischen Republik. Dieser Mensch, der verstorben ist, war 40 Jahre lang an der Spitze des Systems. Ich meine, da sagt vieles über das Demokratieverständnis der Polisario aus. Dieser Mensch hatte Verwandtschaft, die in Marrakesch lebten. Er war der Auffassung, dass er persönlich teilnehmen durfte, aber in Marrakesch lebender Vater und sein in Marrakesch lebender Bruder durften allerdings nicht teilnehmen.
Weil sie Sahrauis waren auf marokkanischem Staatsgebiet.
Genau. Das kann ja nicht sein. Es ist ja ein Referendum einer Volksgruppe. Und das kann ja nicht sein, dass der Sohn einer anderen Volksgruppe gehört als der Vater oder der Bruder. Und deswegen ist das Ding gescheitert.
Ich denke, Herr Cario, da sind wir jetzt aber auch noch an einem wichtigen Punkt, vielleicht auch jenseits aller rechtlichen Fragen. Es wird in der Westsahara zwischen Frente Polisario und marokkanischen Truppen fast täglich gekämpft. Egal wie die Lösung jetzt am Ende aussieht, Autonomie innerhalb von Marokko oder eine Unabhängigkeit, die eigentlich vom Tisch ist, wie auch immer. Wie sollen beide Seiten jemals zusammenfinden und miteinander koexistieren?
Also wichtig ist, dass insbesondere die EU entsprechend mäßigend auf die Polisario einwirkt. Die USA tut das. Die haben jetzt im Zusammenhang mit der neuen Resolution deutlich positioniert, wenn die Polisario nicht endlich einlenkt, dann droht der Polisario die Aufnahme auf der Liste der sogenannten terroristischen Organisationen. Das ist jetzt kein Novum und das kommt. Diese Überlegungen gab es auch in früheren US-Administrationen. Im Jahre 2005 zum Beispiel hat die Washington Post einen entsprechenden Artikel verfasst und auch dazu auch aufgerufen, dass man die Polisario auf dieser Liste setzt. Ich gehe auch davon aus, dass entsprechend in den kommenden Monaten die USA großen Druck ausüben wird und hoffentlich auch die Polisario einlenken wird.
Sagt Azadin Kario, Rechtsanwalt aus Essen, hier bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Kario.
Gerne.
Ja, also wahrscheinlich müssen wir wirklich erst einmal nochmal festhalten, dass der UN-Sicherheitsrat ein Referendum über die Unabhängigkeit der Westsahara erstmal vom Tisch genommen hat. Der UN-Sicherheitsrat, also da sind wir wirklich ganz oben im Regal angekommen. Und es gibt eben auch Befürworter dieser Lösung, haben wir eben bei Herrn Kario gehört, aber irgendwie bleiben noch Fragen offen. Kann man die Selbstbestimmung der Völker zum Beispiel einfach so vom Tisch nehmen? Und das besprechen wir jetzt noch mit Rashid Waissa. Er ist Professor für Politologie und leitet das Zentrum für Nah- und Mittelost-Studien der Uni Marburg. Hallo, Herr Waissa.
Hallo, ich grüße Sie.
Gerade fiel der Satz, Herr Waissa, es gibt eine Zeit vor dem 31. Oktober 2025 und eine Zeit danach. Und das war eben dieser Tag, an dem der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Westsahara verabschiedet hat. Würden Sie das auch so sehen, dass es da einen davor und danach gibt?
Tatsächlich kann man das so sehen, dass nach diesem Tag die UN hat den marokkanischen Plan zugestimmt. Und das kommt daher, weil wir auch gesehen haben, viele große Staaten, inklusive die großen Mächte sozusagen, die dem Plan zugestimmt haben. Und daher kann man schon von einer Wende sprechen.
Ja. Ist denn damit aber der Anspruch auf Unabhängigkeit der Westsahara und der Sahrawi wirklich vom Tisch?
Das ist je nach Lektüre. Die Unterstützer der Sahrawis, Algerien, sehen es nicht so. Sie sehen in diesem Plan, da kommt Bewegung endlich. Seit 1975 ist letztendlich diese Frage nicht gelöst. Dadurch hat man zugestimmt, Algerien hat den Raum verlassen. Russland und China haben sich enthalten. Aber dadurch kommt ein neuer Prozess. Und die Sahrawis sehen immer noch eine Möglichkeit da, zumindest eine große Autonomie zu behalten.
Ja, eben dann mit Autonomiestatus innerhalb von Marokko.
Richtig, und jetzt die große Frage ist, wie sieht die aus? Die Marokkaner haben einen vertieften Plan, wie sie das sehen. Bis dahin lagen nur 4 Seiten. Und jetzt fordern die Akteure gegenseitig, dass man das konkretisiert, in Detail geht. Und im Detail steckt wie bekannt der Teufel.
So ist es, ja. Aber vielleicht nochmal zurück einen Schritt. Bevor wir über Autonomiestatus innerhalb von Marokko sprechen, haben denn die Sahrawi nicht einen völkerrechtlich verbriefbaren Anspruch, eben auch auf dieses Referendum, eben auch selbst zu entscheiden, in welchem Staat sie leben wollen?
Richtig. Und das ist deren Argument. Und das ist deren Argument, warum sie das Recht haben, selbst zu entscheiden, also die Selbstbestimmungsfrage. Und für sie, für die Sahrawis und explizit für Polisario, das ist eine Dekolonisierungsfrage. Historisch meinen sie, sie haben den Kampf gegen die spanische Besatzung vor der Unabhängigkeit, sprich bevor die Spanien das Land verlassen hat, in 1973 haben sie sich schon formiert. Da hat Marokko keinen Anspruch auf dieses Gebiet sozusagen erhoben. Und daher meinen sie, das ist unser Selbstrecht zu determinieren, wie wir leben, wo wir leben und mit wem wir leben.
Aber wie würden Sie das denn einschätzen? Also dass das die Argumentation der Sahrawi ist, leuchtet mir ein. Aber wie würden Sie es einschätzen?
Ich sehe es genauso. Ich glaube, das ist auch die Frage, ob ein Kleinstaat überlebensfähig ist oder nicht, ist eine politische Frage und keine geografische Frage. Das ist das Argument der anderen Seite. Ein Kleinstaat, nicht strukturiert, arm, wo die Sicherheitsfrage sehr, sehr groß ist. Dennoch sehe ich schon, dass völkerrechtlich jedes Volk hat zu bestimmen, wo es zu leben ist oder unter welcher Flagge es zu leben hat. Und die Frage stellt sich auch für andere Gebiete wie Grönland und andere. Insofern, ich sehe schon als völkerrechtliche Frage, dass man das Volk befragen soll.
Ja, das ist ein sehr schlüssiges Argument. Ich muss allerdings sagen, auch dieses politische Argument, das Herr Kario vorhin gebracht hat, ist für mich auch schlüssig. Würden Sie einer Gruppe wie zum Beispiel der Frente Polisario jetzt dieses Land, diese Region Westsahara überlassen? Ich meine, die hatten 40 Jahre lang den gleichen Generalsekretär, haben einige tausend Mann unter Waffen und zeichnen sich, glaube ich, auch nicht gerade durch ein modernes Menschenbild aus. Also kann das eine staatstragende Gruppe sein?
Muss gar nicht sein. Das haben so Befreiung, andere nennen das terroristische Befreiungsbewegungen in sich, dass sie autoritär sind, dass sie auch nicht nach den Menschenrechten gehen. Und da müsste man vielleicht eine andere Struktur meinetwegen von außen für diesen kleinen Gebiet mitbestimmen. Das wäre zum Beispiel eine der Lösungen. Es geht aber um das Volk. Es geht nicht um welche Struktur. Algerischer Befreiungskrieg wurde auch als Terrorismus bezeichnet von de Gaulle. Danach musste man am Ende mit dem verhandeln und doch zur Unabhängigkeit geführt. Es wurde auch nicht demokratisch später. Aber ist das denn der Grund, warum ein Volk unter einer anderen Flagge liegen muss?
Eine Sache, Herr Waissa, die ist mir gerade bei Ihnen aber auch nochmal hängen geblieben, als Sie von den großen Mächten gesprochen haben, die sich da im Sicherheitsrat dann geäußert haben. Ist das hier so ein Fall, würden Sie das Fazit ziehen, in dem die Westsahara an Marokko irgendwie verhökert worden ist in einer Welt der Großmachtpolitik?
Genau so ist das. Ganz genau zusammengefasst, wir haben eine Wende in der Weltordnung seit Trump. Da haben wir ein Argument, was letztendlich dieses Verhandeln und prozessmäßige Verhandlungen gekappt sind in vielen Geschichten der Welt, seit Trump an der Macht ist. Also wir haben neue Stil der Politik in der Weltpolitik. Zweitens, wir haben leider auch eine neue Situation durch die neue Geopolitik der Energien und seltene Erden. Und dieses Gebiet scheint ein sehr wichtiges Gebiet zu sein. Und so eilten sich Frankreich, Spanien und andere, inklusive USA, lieber dieses Gebiet in Händen eines Freundes zu lassen, nämlich Marokko, als das dann als Gebiet, wo man nicht weiß, wer das regieren wird am Ende.
Sagt Rachid Waissa, Politikprofessor in Marburg hier bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Waissa.
Ich bedanke mich. Wieder.
Viele ungelöste Probleme und weiterhin regelmäßig Kämpfe in der Westsahara. Herr Cario hat gerade vorgeschlagen, dass man da von außen, dass die Europäische Union vielleicht mäßigend einwirken könnte. Aber man muss feststellen, eigentlich hält sich die internationale Gemeinschaft aus diesem Konflikt in der Westsahara ziemlich raus. Und das, Matthias, hat natürlich ganz konkrete Konsequenzen für sehr viele Menschen und ihre persönlichen Schicksale.
Ja, es gibt jede Menge Flüchtlingslager, in denen Familien auf allerengstem Raum leben, die teilweise schon seit Jahren so leben. Es sind Geschichten von Flucht und Vertreibung, die das Leben der Sahrawi ausmachen. Ihre Lage, so scheint es zumindest, ist aussichtslos, zumal im UN-Sicherheitsrat eine Mehrheit für einen marokkanischen Autonomieplan ist, der vorsieht, dass Westsahara eine autonome Region innerhalb des marokkanischen Staates werden soll. Ob das allerdings den Konflikt entschärft, das steht zumindest mal in den Sternen.
Ja, und wie gerade gehört, von dem Referendum, das ja auch noch viele der Sahrawi fordern, ist keine Rede mehr.
Genau, in der letzten UN-Resolution ist davon keine Rede mehr. Dabei verstößt das doch eigentlich gegen den Grundsatz, dass jedes Volk das Recht auf Selbstbestimmung hat. Das würde in diesem Fall ein Referendum über diese Frage eben bedeuten. Ob die Sahrawi in einem marokkanischen oder in einem eigenen unabhängigen Staat leben wollen, das müssen sie eben selber entscheiden.
Ja, und deshalb könnte man das, was da in der Westsahara passiert, vielleicht auch als eingefrorenen Konflikt bezeichnen. Tun jedenfalls relativ viele Experten. Also so eine Art Eiszeit in der Wüste. Das wollen wir nochmal genauer besprechen mit einem, der die Region sehr gut kennt, mit unserem Korrespondenten, nämlich für Marokko und Nordafrika, mit Stefan Ehlert in Rabat. Grüß dich, Stefan.
Hallo, Markus.
Eingefrorener Konflikt. Stefan, ich weiß, du würdest nicht unbedingt von einem Eingefrorenen sprechen, aber vielleicht kannst du uns trotzdem einfach mal sagen, wie oft eigentlich tatsächlich noch gekämpft wird, wie oft da noch die Waffen sprechen in diesem Konflikt.
Also richtig gekämpft wird nicht. Seit 1991 gibt es einen Waffenstillstand, aber ja, der ist brüchig. Der ist sehr brüchig. Es gibt, das weiß ich aus einem Bericht der International Crisis Group, Experten, die das sehr genau beobachten, immer mal wieder Artillerieangriffe von Seiten der Polisario. Und dann antworten die Marokkaner mit Drohnen, aber offenbar legen beide Seiten Wert darauf, dass dabei niemand ums Leben kommt. Also sie haben es bislang nicht eskalieren lassen. Ich würde sagen, brüchiger Waffenstillstand trifft es. Und in dieser Welt, in der sich ja neuerdings viele das Recht der Stärkeren herausnehmen, ist ja nicht auszuschließen, dass so ein Konflikt auch mal wieder eskaliert.
Ich habe bei den Recherchen und zum Beispiel auch bei einem Film der ARD-Kollegen irgendwie so eine ziemlich zweigeteilte Westsahara gesehen. Im Landesinnern, in der Wüste, da herrscht dieser brüchige Waffenstillstand. Aber an der Atlantikküste, da gibt es Windsurfer, wir haben heute einen schon von Ihnen gehört, da werden neue Hafenterminals gebaut und riesige Windparkanlagen von den Marokkanern. Da fragt man sich, Stefan, in welchem Zustand ist diese Westsahara? Wie würdest du das beschreiben?
Ich finde, du hast das schon richtig formuliert. Die ist gespalten. Nicht in der Mitte, aber Richtung Algerien, geteilt durch einen tausende Kilometer langen verminten Sandwall. mit dem die Marokkaner sich davor schützen wollen, dass die Polisario eben auf das von Marokko besetzte Gebiet kommt. Und auf der anderen Seite eben die Polisario, die Milizen der Polisario, das Militär, muss man fast sagen, gestützt von Algerien. Und dann wiederum auf algerischer Seite in einem Dreieck, Tindouf heißt die Region, 5 Städte, früher Zeltlager, Flüchtlingslager, sind immer noch Flüchtlingslager, Geflüchtete, die aber in festen Häusern wohnen und darauf warten, dass sie irgendwann mal wieder in ihre Heimat Westsahara zurückkehren können.
Ein wie großer Teil der Sahrawi, das ist ja die ursprüngliche Bevölkerung eigentlich der Westsahara, lebt denn in diesen Flüchtlingslagern und wie viele leben tatsächlich noch in der Westsahara? Kann man das irgendwie festmachen an Zahlen?
Also offiziell nach Meinung der Vereinten Nationen sind es über 170.000 Menschen, Geflüchtete aus der Westsahara, die auf algerischem Grund und Boden leben in diesen Camps. Allerdings wurden die nie gezählt. Das ist also auch so ein dauernder Konfliktpunkt, dass man eigentlich gar nicht weiß, von wie vielen Menschen man redet. Man geht davon aus, dass nach dem Grünen Marsch Marokkos 1975 eine Besetzung durch Militärs, aber auch eben hunderttausende Zivilisten, 90.000 Sahrawis geflüchtet sind. Es handelt sich vor allem um Angehörige eines der 5 Stämme dort, die aber eine Mehrheit ausmachen und auch politisch eigentlich in der Region das Sagen hatten. Und die sitzen nun auf algerischer Seite und stützen die Polisario. Die Frage ist auch immer, warum sitzen die da immer noch nach 50 Jahren? Offenbar ist auch ihre Beweglichkeit eingeschränkt. Und so begann das 1975 und wird bis heute fortgesetzt.
Kommen wir mal zur weltpolitischen Lage, Stefan. Denn da hat sich einer eingemischt. Der mischt sich gerne ein, muss man immer deutlicher feststellen. Donald Trump hat aber eigentlich auch schon in seiner ersten Amtszeit 2020 die marokkanische Herrschaft über die Westsahara anerkannt. Warum eigentlich?
Das war natürlich ein Stück weit Provokation. Trump war schon abgewählt, als er das gemacht hat. Eine seiner letzten Amtshandlungen war es, Marokko nochmal die Westsahara zuzusprechen. Die USA als erstes der Mitglieder, der stimmberechtigten Mitglieder im Sicherheitsrat, haben diese Lösung favorisiert. Es war, wie bei Trump üblich, auch damals schon ein Deal. Marokko musste Israel anerkennen als unabhängigen Staat und diplomatische Beziehungen aufnehmen. Und zum Ausgleich haben die USA die Westsahara als marokkanisches Hoheitsgebiet anerkannt. Inzwischen sind auch weitere Mitglieder des Sicherheitsrates darauf eingeschwenkt, nämlich Großbritannien und Frankreich. Und zuletzt hatte Algerien als Unterstützer der Polisario und einer unabhängigen Westsahara überhaupt keine einzige Stimme mehr im UN-Sicherheitsrat gewinnen können. Insofern hat Trump da einiges in Bewegung gebracht. Und Marokko hat sich zum Beispiel als, ich glaube sogar der erste Staat jetzt, dem Trumpschen Friedensrat angeschlossen, den er ja gegründet hat. Und war auch bereit, diese Milliarde Euro da einzuzahlen in den Fonds.
Wenn ich dann aber diese Sahrawi hier höre, Stefan.
Marokko und Trump sollen wissen, wir kämpfen weiter für unser Land. Wir sterben für unser Land. Wir geben es nicht her.
Dann denke ich, dass diese Trump-Entscheidung, seine Einmischung in die Sache ein ziemliches Erdbeben war, zumindest in der Region.
Ja, absolut. Also in Marokko wurde gefeiert auf den Straßen, als hätten sie den Afrika Cup gewonnen, muss man so sagen. Das war der größte diplomatische Erfolg Marokkos und seines Königs, den sie je hatten in den letzten 50 Jahren, diese UN-Entscheidung. Und gleichzeitig gab es schon im Vorfeld Demonstrationen in Tindouf. Man muss dazu sagen, dass Algerien da auch einiges für tut, dass dieser Widerstand erhalten bleibt. Ob die Leute so glücklich darüber sind, dass sie 50 Jahre in Flüchtlingscamps leben mussten und warum das auch immer noch so ist, wird selten gefragt. Aber ja, die Kollegin Christina Böker, von ihr stammt dieser Ton, die hat mit den Leuten dort gesprochen, sagt auch, also die sind sehr unzufrieden, sind auch unglücklich über ihre Versorgungslage, die sich verschlechtert hat. Die Gesundheitssituation hat sich verschlechtert. Es gibt Leute, die haben Jobs, aber es gibt eben auch viele, die haben keine. Die Ausbildungssituation ist schlecht. Und eigentlich muss man aus der Region raus, wenn man im Leben was erreichen will. Und nicht zu Hunderttausenden oder zu Zehntausenden eben dort in Camps wohnen. Ja, das war ein Erdbeben. Es handelt sich um eine unbekannte Zahl an Menschen. Ich würde mal sagen, über 100.000 werden es wohl sein. Ob die allerdings in der Lage sind, die Entwicklungen, die sich da jetzt angebahnt haben im UN-Sicherheitsrat, aufzuhalten, da habe ich so meine Zweifel. Also ich glaube, da wird fieberhaft hinter den Kulissen nach irgendwelchen Lösungen gesucht, wie man auch die Bevölkerung der Sahrawis zu irgendeiner Kompromisslösung bewegen kann. Man muss dazu sagen, sie haben völkerrechtlich verbrieft ein Anrecht auf eine Volksbefragung, auf ein Referendum zur Frage, wie sie leben wollen. Ob als Marokkaner, als unabhängiger Staat oder als halbautonomer oder ganz autonomer Staat. Darüber dürfen sie selbst entscheiden. Und dafür gibt es ja auch sogar diese UN-Mission MINURSO. Da steht im Wort drin, dass die ein Referendum organisieren sollen. Und das haben sie jetzt seit 1991 nicht geschafft. Inzwischen weiß man gar nicht mehr, wer daran teilnehmen soll.
Die MINURSO und auch die Position innerhalb der UN, die haben wir ja vorhin auch schon mal aufgemacht. Und unser Gesprächspartner Azadine Carillo, Stefan, der sagte, also eigentlich ist dieses Referendum de facto vom Tisch. Ist das so?
Das ist Macht und Realpolitik, das muss man so sagen. Völkerrechtlich ist das nicht vom Tisch. Das Recht haben die Saoris nach wie vor, hat mir ein Völkerrechtler der Goethe-Universität in Frankfurt im Interview versichert, den haben wir dazu extra befragt. Aber Machtpolitik und Realpolitik ist natürlich heutzutage was anderes. Selbst Russland und China haben im UN-Sicherheitsrat dem alten Freund Algerien nicht mehr die Stange gehalten, sondern haben sich bei dieser Resolution enthalten, also nicht dagegen gestimmt, so dass es möglich war, dass die UN in ihrer Resolution 2797 beschlossen hat, dass nun geprüft werden kann, ob nicht vielleicht es die beste Lösung wäre, um diesen Konflikt zu beenden, dass das ein teilautonomes Gebiet Marokkos wird. Und das ist natürlich für Marokko ein Triumph. Ich glaube, dahinter wird man auch kaum zurückfallen, unabhängig davon, wie das die betroffenen Saoris in Tindouf sehen.
Stefan Ehlert ist unser Korrespondent in Rabat. Danke dir fürs Gespräch, Stefan.
Ich danke fürs Interesse.
Jetzt haben wir uns heute mal eine Stunde History lang Zeit genommen, die Westsahara kennenzulernen. Aber wie schon gesagt, trotz allem ist das ein sehr vergessener Konflikt. Woran liegt sowas, Matthias, dass wir solche Konflikte, ich meine zumal wenn sie 50 Jahre alt oder noch älter sind, dass wir die einfach vergessen?
Ja, vielleicht liegt es daran, dass man sich an diesen Dauerkonflikt in Anführungsstrichen gewöhnt hat. Und gleichzeitig hat niemand einen Plan, wie man diesen Konflikt nun wirklich entschärfen oder sogar lösen könnte. Es sind außerdem nicht so viele Menschen von diesem Konflikt betroffen wie, vielleicht als Vergleich nicht ganz passend, aber immerhin im Nahen Osten. Die Vereinten Nationen waren ebenfalls erfolglos. Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler war eine Zeit lang UN-Sonderbeauftragter für den Westsahara-Konflikt. Aber auch er konnte nichts erreichen. Und der Konflikt schwelt weiter, solange Marokko darauf besteht, das Gebiet in den eigenen Staat zu integrieren und die Frente Polisario dies ebenso eindeutig ablehnt. Also heute jedenfalls keine Lösung in Sicht.
Schwierig jetzt von hier, der Westsahara im Jahr 2026 zu unserer nächsten Ausgabe zu kommen, ihr Lieben. Deshalb spare ich mir heute einfach jede blöde Überleitung, bedanke mich einfach bei Matthias, bei unseren Producerinnen und Producern für Sound und Ton und bei euch fürs Zuhören. Ich sage euch aber natürlich noch, worum es geht, dann nächste Woche in 1 Stunde History. Dann sprechen wir nämlich über den Lombardenbund. 1226 Norditalien, Lucca, Pisa, Mailand, Cremona, Venedig und Florenz. Also da wird es einem doch schon ein bisschen wärmer ums Herz. Ich bin Markus Dichmann, macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.